Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo alle, die uns gerade zuhören. Hallo Eva.
Hallo.
Wir wollen heute über etwas ganz Spezielles sprechen, nämlich über das Thema Debanking. Debanking, was ist das? Das ist, wenn man dir aus unerfindlichen Gründen oft unangekündigt und überraschend dein Bankkonto kündigt oder du erst gar keins eröffnen kannst. Das kann allerdings auch Vereine treffen, Organisationen generell. Und die Frage ist so ein bisschen, warum machen Banken das? Sie machen das, weil sie aus verschiedenen Gründen deinen Zahlungsverkehr bzw. dich als Bankkunde als Risiko einstufen. Und das hat natürlich für den Alltag und für das Leben weitreichende Konsequenzen. Auch wenn es Vereine trifft, dann treffen diese Konsequenzen eben auch negativ das Wirken von Zivilgesellschaften und damit trifft das auch die Demokratie. Debanking ist allerdings kein neues Phänomen. Die Frage ist so ein bisschen, warum interessiert uns das jetzt und was ist der Anlass dieser Folge? Einige von euch werden es sicherlich mitbekommen haben, im Dezember vergangenen Jahres, da wurden einigen Organisationen das Konto gekündigt. Unter anderem die Rechtshilfeorganisation Rote Hilfe, aber auch die Deutsche Kommunistische Partei, die DKP, war betroffen und der, kannte ich bislang da noch gar nicht, Anarchist Black Cross Dresden, also das ist, wer es auch nicht kennt, ein Zusammenschluss, der politische, vor allen Dingen anarchistische Gefangene und Kriegsgefangene unterstützt. Bekannter dagegen dürfte die Rote Hilfe sein, die geht zurück auf eine über 100 Jahre alte Tradition und ist damit die älteste und mit rund 19.000 Mitgliedern auch die größte Organisation innerhalb des, ja, wie soll man sagen, linken Spektrums in Deutschland. Und diesen Verein hat man also im Dezember die Konten gekündigt, überraschend, und es gab entsprechend einen großen Aufschrei und auch eine große Solidaritätswelle. Was mich selber damals im Dezember einigermaßen überrascht hat, als ich davon erfahren habe, dass im Fall der Roten Hilfe die Konten bei der GLS Gemeinschaftsbank waren, also die GLS die Konten gekündigt hat, die ja eigentlich eine nach eigenen Angaben sozial-ökologisch ausgerichtete Genossenschaftsbank ist. Da hätte man das jetzt vielleicht eher nicht so erwartet. Es waren aber auch Konten der Roten Hilfe bei der Kreissparkasse Göttingen betroffen. Und damit war das Ganze aber noch nicht zu Ende. Es ging weiter. Im Februar, ein paar Wochen später, wurde einem weiteren Verein das Konto gekündigt, nämlich dem VVN BDA. Dahinter steckt der Berliner Landesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und dieses Mal war es dann die Postbank, die das Konto des BDA in Treptow kündigte. Das sind einige, aber beileibe nicht die einzigen Beispiele für Debanking. Das kann ganz verschiedene Gruppen treffen, hat es auch in der Vergangenheit. Es hat auch schon AfD-Politikerinnen getroffen. Sowohl rechte als auch linke Journalistinnen waren betroffen und das schon seit etlichen Jahren. Aber Debanking scheint aktuell in Deutschland tatsächlich zuzunehmen und es kriegt eine neue Qualität, weil es kommen nämlich offensichtlich jetzt neue Gründe dazu fürs Debanking. Und vor diesem Hintergrund sind die Kündigungen der Konten der Roten Hilfe und vermutlich auch der anderen genannten Organisationen ein deutliches Alarmsignal. Was nämlich damals relativ schnell im Raum stand, war, damals noch als Vermutung, dahinter steckt die Trump-Administration. Man könnte sagen, in einer Abwandlung eines alten Gewerkschaftszitats, wenn der lange Arm von Trump es will, stehen alle Konten still. Zumindest an einem Teil der neueren Debanking-Fälle kann man jetzt sehen, wie sich die autoritäre, faschistoide Agenda der USA unter Trump ganz technokratisch daherkommt, weil eigentlich bloß vermittelt über die US-amerikanische Dominanz im Finanzsystem sich bis nach Deutschland und Europa auswirkt und damit auch die Arbeit der Zivilgesellschaft hierzulande beeinträchtigt. Das sind also alles keine besonders beruhigenden Nachrichten, aber fear fades where knowledge grows, wo Wissen wächst, schwindet die Angst. Und deshalb, Eva, hast du recherchiert, was hinter dem Phänomen Debanking genauer steckt. Und du hast dir, darauf kommen wir dann im zweiten Teil der Sendung zu sprechen, näher angeschaut, was Deep Banking ganz konkret für die Arbeit eines Vereins tatsächlich bedeuten kann. Dazu hast du mit Ellen Händler gesprochen. Ellen Händler ist Vorsitzende des Bunds der Antifaschistinnen und Antifaschisten Treptow e.V., kurz eben BDA, dem wie erwähnt eben auch die Konten gekündigt wurden. Eva, jetzt steig mal ein in dieses Thema.
Ja, Sabine, du hast es gesagt, Deep Banking ist kein neues Phänomen, ne? Und ein häufig von den Banken vorgebrachter Grund, warum sie sozusagen Konten debanken, wie man auch so schön sagt, das sind verschärfte internationale Compliance-Vorgaben. Das sind also Regeln oder Überprüfungen, die die Banken einhalten müssen, um gegen Geldwäsche oder Terrorfinanzierung vorzugehen bzw. das zu verhindern. Und wenn sie halt in dem Sinn Verdachtsfälle haben dann und ihnen die Sache zu heikel wird bzw. einfach der Prüfaufwand zu groß, dann greifen sie oft zu diesen Kontokündigungen und das nennt man dann auch De-Risking, also eine De-Risking-Strategie, die die Banken da betreiben. Das also an der Stelle nochmal kurz und knapp dazu, worauf die Banken sich da so berufen. Aber vielleicht erstmal noch zu der Frage, seit wann gibt es überhaupt De-Banking? Ne? Das ist kein neues Phänomen. Und einige Expertinnen, die sagen, das startet eigentlich so Mitte der 90er Jahre, vor allem in den USA, als in den USA die Regierung dort Gesetze gegen die Geldwäsche verschärft. Und man sieht da eine Zunahme von De-Banking im Rahmen der Terroranschläge vom 11. September 2001, also zur Zeit der US-Regierung unter George W. Bush, also Republikaner. Und da trifft dann De-Banking vor allem islamistische Terrororganisationen und ihre Finanziers. Aber damals wird dann auch schon klar, es trifft eben auch viele unbescholtene muslimische Organisationen, Wohlfahrtsverbände oder auch einzelne Individuen. Und jetzt ist De-Banking damals aber schon kein Phänomen nur der republikanischen Regierung gewesen, sondern das setzt sich fort, auch unter den demokratischen US-Präsidenten, sowohl Barack Obama als auch Joe Biden. Und bei Obama ist es zum Beispiel so, da gibt es eine richtige Operation, die nennt sich Operation Choke Point. Also to choke heißt zu erdrosseln und ein Choke Point ist sowas, wo sich sowas verengt an der Stelle. Und damals geraten vor allem Kredithaie und auch die Waffenlobby stärker ins Visier der Kontrollen um Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Und bei Biden, Joe Biden, sind es dann später stärker Kryptowährungshändler. Und es gibt dann damals auch schon relativ viel Diskussion darüber und Kritik daran, dass man den Regierungen vorwirft, dass sie eben nicht mehr den Weg wählen, dass sie eine Organisation auf gerichtlichem Wege überhaupt erstmal illegales Verhalten nachweisen, sondern dass sie jetzt die Banken einspannen und dass die jetzt sozusagen als verlängerter Kontrollarm funktionieren, um durchaus auch mal gegen politisch missliebige Geschäftszweige vorzugehen. Also bei Obama zum Beispiel die Waffenlobby. Das hat natürlich vor allem den Republikanern nicht wirklich geschmeckt, ne? Genau, das vielleicht mal ganz kurz.
Also es hat, wie man sieht, unterschiedliche Akteure immer schon getroffen und Deep Banking, hast du jetzt ja auch nochmal schön hergeleitet, ist kein Phänomen nur von konservativen republikanischen US-Regierungen, sondern auch von demokratischen US-Regierungen. Aber was mich jetzt nochmal genauer interessieren würde, wie schwappt denn jetzt dieses Deep Banking in den aktuellen Fällen, die wir gerade eingangs gehört haben, von den USA nach Deutschland und was ist daran diese neue Qualität?
Vielleicht nochmal festhalten, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Also De-Banking ist nicht per se immer politisch motiviert. Ne? Wir haben es gehabt, Fragen von Geldwäschebekämpfung, das ist dann oft auch Geldwäschebekämpfung. Oder, sollte man sicherlich auch nochmal erwähnen, De-Banking findet zum Beispiel auch statt, wenn Banken sagen, sie haben Konten von angeblich rufschädigenden Gewerben, nämlich bei SexarbeiterInnen. Ne? Obwohl das ja ein legales Gewerbe in Deutschland ist, sind die Personen auch oft von De-Banking betroffen. Aber jetzt in der zweiten Amtszeit von Donald Trump, da sehen wir in einigen jüngeren Fällen des De-Banking eine neue Qualität und zwar, wie sich halt politische Entscheidungen dieser rechten Regierung über das De-Banking bis nach Deutschland und Europa auswirken können. Und ich will mal einen besonders prominenten Fall auf der internationalen Ebene beziehungsweise hier in unserem europäischen Nachbarland Frankreich ansprechen, denn an dem sieht man wirklich sehr, sehr schön, wie groß die US-Dominanz im Finanzsystem ist und welche Folgen das hat.
Schieß los.
Die Trump-Regierung bekämpft ja den Internationalen Strafgerichtshof. Vielleicht kurz zur Erinnerung, der Internationale Strafgerichtshof, das ist ein unabhängiges Gericht mit Sitz in Den Haag. Und der hat eben die Aufgabe, strafrechtlich gegen Individuen, also nicht gegen Staaten, vorzugehen, die Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen begangen haben. Und jetzt ist es so, dass die USA den Internationalen Strafgerichtshof nie anerkannt haben. Sie sind also auch nie Vertragsstaat geworden, weil sie immer irgendwie gesagt haben, sie befürchten, dass dann auch US-amerikanische SoldatInnen da vielleicht mal zur Rechenschaft gezogen werden. Und das passt ihnen natürlich nicht. Aber Trump hat jetzt die Ablehnung dieses Strafgerichtshofs wirklich nochmal auf eine neue Ebene gezogen. Er bekämpft ihn wirklich massiv und die Regierung hat schon 2025 gegen mehrere Richter und drei Staatsanwälte dieses Strafgerichtshofs Sanktionen verhängt. Und Anlass war der Haftbefehl, den der Internationale Strafgerichtshof unter anderem gegen den israelischen Premier Benjamin Netanyahu ausgestellt hatte, wegen möglicher Kriegsverbrechen in Gaza. Und an diesem Haftbefehl, da war unter anderem auch der französische Richter Nicolas Guillot beteiligt. Und dieser Richter, der hat in einem Interview im Februar in diesem Jahr im Tagesspiegel mal genauer geschildert, was diese Sanktionen eigentlich für ihn bedeuten. Und er hat das sehr schön zusammengefasst in einem Zitat. Da sagt er nämlich: Die Sanktionen betreffen jeden Aspekt meines Alltags. Ich bin in die 1990er Jahre zurückkatapultiert.
Ja, habe ich auch gehört von diesem Fall. Und Guillot hat ja auch, soweit ich das verfolgt habe, sehr alltagspraktische Folgen gehabt, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Also für ihn war das so, dass mit einem Schlag ganz viele Bezahl- oder Bestellvorgänge im Internet oder auch am Geldautomaten überhaupt nicht mehr funktioniert haben. Und zwar eben auch außerhalb der USA. Er kann fast nur noch mit Bargeld einkaufen. Seine Kreditkarten von zum Beispiel American Express, Visa oder Mastercard wurden gesperrt. Und genauso seine Konten bei Amazon, bei Airbnb oder PayPal, die hat man auch gesperrt. Also er hat beschrieben, er hat zum Beispiel mal ein Hotel reserviert online über so eine Buchungsplattform, die wohl auch in den Händen der USA lag. Und da hat er irgendwann mal plötzlich eine E-Mail gekriegt, dass die Reservierung jetzt storniert wurde. Und ein anderes Beispiel hat er genannt, er hat sich mal ein Gemälde schicken lassen wollen. Also ein Gemälde muss man sich schon auch schicken lassen können, aber egal. Auf jeden Fall hat er sich mal ein Gemälde schicken lassen wollen von Frankreich nach Den Haag via UPS und das ging auch nicht mehr. Und er würde, also es war so, dass eine französische Bank irgendwie netterweise dem Mann jetzt ein Scheckheft ausgestellt hat, dass er ab und zu auch mal mit Schecks bezahlen kann. Auf jeden Fall greift es wirklich tief ein ins Alltagsleben und er beschreibt es auch so, dass er sagt, das ist ein Gefühl der permanenten Beunruhigung und Machtlosigkeit.
Ja, das Beispiel ist wirklich total krass und es zeigt eben, wie US-amerikanische Sanktionen gegen Personen auch außerhalb der USA wirken, also in Europa, selbst wenn Europa diesen Richter halt nie sanktioniert hat. Ne? Und das funktioniert eben, weil die Abhängigkeit von uns allen, beziehungsweise in der EU, von diesen US-basierten Zahlungsdienstleistern, Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay, PayPal und was es da noch alles so gibt, weil das so groß ist. Ja, Visa und Mastercard zum Beispiel, die haben einen Anteil von 90% an den innereuropäischen Kartenzahlungen.
Krass. Aber wir haben ja noch diese Girokarte in Deutschland. Also die ist doch kein US-amerikanisches System, oder?
Ja, das stimmt. Die gibt's noch in Deutschland. Also Deutschland hat wirklich noch ein eigenes Bezahlsystem. Aber die ist bei einigen Banken auch gar nicht mehr die Standardkarte. Die kannst du also dann auch nur gegen Aufpreis bekommen. Beziehungsweise wenn du jetzt mit deiner Girokarte im europäischen Ausland Geld abheben willst, dann geht das oft auch nicht mehr. Das heißt, die Banken integrieren in diese Girokarte oft so eine Mastercard- oder Visa-Funktion, damit du halt auch im europäischen Ausland an Geld rankommst. Und es ist natürlich ein enormes Druckmittel, wenn jetzt die US-Regierung sich plötzlich überlegen würde, okay, wir weisen jetzt einfach mal die US-amerikanischen Zahlungsdienstleister an, bestimmte Dienste in Europa einzuschränken, ne, oder ganz einzustellen. Und ich glaube, wir leben halt in Zeiten, in denen das nicht mehr besonders weit hergeholt ist, so eine Vorstellung.
Ich bezahle nur noch mit Bargeld.
Na, ich meine, die
da
Debatte
kommst du ja gar nicht mehr raus.
Die Debatte gibt es ja eh. Ne? Wie sinnvoll ist es, wenn sozusagen das Bargeld abgeschafft würde? Wobei keiner redet ja hier über Komplettabschaffung. Aber klar, das muss man sich einfach überlegen, was für Abhängigkeiten das dann wieder hervorbringt. Also es gibt aber noch eine zweite Abhängigkeit. Also auch nicht US-amerikanische Banken kündigen Personen, die US-Sanktionen unterliegen, in ihrem Land oft die Konten, weil sie eben befürchten, sie müssten sonst hohe Strafen zahlen. Und das liegt nämlich daran, dass die Banken für ihre internationalen Geschäfte abhängig sind von sogenannten Korrespondenzbanken. Also keine Bank hat ja in jedem Land der Welt Filialen. Das heißt, um da Geschäfte abzuwickeln, greifen sie auf so Korrespondenzbanken zurück, mit denen sie zusammenarbeiten. Und in diesen Infrastrukturen der Korrespondenzbanken, da ist eben der US-Dollar dominant, also wie halt in den ganzen internationalen Zahlungsgeschäften. Und wenn jetzt eine Bank zum Beispiel in den USA mit einer Korrespondenzbank zusammenarbeitet und da ihre Geschäfte abwickeln muss, dann müssen sie halt US-Sanktionen beachten. Oder was es auch gibt, ist, dass die Banken halt vorbringen, ja, sie befürchten den Ausschluss vom SWIFT-System.
SWIFT. Was ist SWIFT?
SWIFT steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Das ist das System zur Nachrichtenübermittlung zwischen den Banken überall auf der Welt. Also quasi wie so ein standardisierter Nachrichtencode, damit die Banken halt wissen, aha, ich muss jetzt von meiner Bank zur Bank XY in dem Land Z das Geld schicken. Das kennen wir eigentlich auch alle. Also wir alle haben, wenn wir ein Konto bei der Bank haben, einen sogenannten BIC. Das ist der SWIFT-Code, der nennt sich auch BIC. Das ist sozusagen dieser Code, mit dem die Bank eindeutig identifizierbar ist bei Überweisungen. Und jetzt ist es so, dass SWIFT eine Genossenschaft ist mit Sitz in Belgien. Das heißt, es gilt eigentlich auch das belgische Recht. Aber trotzdem haben die USA auch in dem SWIFT-System eine enorme Dominanz, weil in dem SWIFT-System und weltweit eben der US-Dollar die Hauptwährung ist, weil eben in dem SWIFT-System die Banken oft auf die Korrespondenzbanken zurückgreifen müssen und die US-amerikanische Zentralbank sitzt auch in der Aufsichtsbehörde von SWIFT mit drin. Und einen Ausschluss vom SWIFT-System, das ist natürlich so die ganz harte Waffe, weil dann bist du als Bank quasi abgeschnitten von diesen Möglichkeiten, schnell und einfach Geld zu transferieren in die ganze Welt. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ja der Iran SWIFT-Sanktionen unterliegt oder vom SWIFT-System
ausgeschlossen wurde. Stimmt, ja.
Und auch einige russische Banken, also ich glaube nicht alle, aber einige. Und Russland hat ja mittlerweile so ein neues System selber aufgesetzt, um das so ein bisschen zumindest, glaube ich, im Inland zu umgehen. Mhm. Und ich glaube, mit China haben sie auch ein eigenes System dazu entwickelt. Aber nochmal zurückgekehrt zu dem Fall des Richters Nicolas Guillot. Das ist natürlich ein extremer Fall, ne? Und weil hier eine.
Eva, wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Ich kenne auch noch einen Fall, der Deep Banking bekommen hat, der ganz berühmt ist.
Ja, willst du den sagen?
Ja, Donald Trump.
Ja, lustigerweise, genau. Das und muss man der Vollständigkeit hier mal erwähnen.
Das sind nämlich das absolut Paradoxe und Widersprüchliche, weil Donald Trump hat im Februar 2021 auch Debanking bekommen, und zwar von der Bank JP Morgan Chase. Und die haben ihm einfach nur eine Mitteilung geschickt, in 2 Monaten werden alle deine Bankkonten geschlossen, lieber Trump. Und das war für Trump natürlich, abgesehen von dem Image-Schaden, den er da erlitten hat, wie er selber sagt, natürlich, glaube ich, auch eine krasse Demütigung. Und das hat er nie vergessen, weil 4 Jahre später, als er dann jetzt selber sozusagen im Waisenhaus stand, hat er natürlich umgehend die Bank verklagt. Und deren Chef Jamie Dimon auf mindestens $5 Milliarden Schadenersatz eben verklagt. Und Trump hat natürlich dann auch gleich direkt danach, das war jetzt im August letzten Jahres, ein Dekret erlassen und unterzeichnet, was die Praktiken von Banken und Aufsichtsbehörden beenden soll. Also die Praktiken von Debanking. Das ist echt ein bisschen, also schräg, oder?
Ist ein bisschen schräg. Und das ist sozusagen so, dass wir hier wieder die Trump'sche Ambivalenz in aller Schönheit beobachten können.
Ja, also sozusagen. Also genau. Er hat auch gesagt, die Banken haben mich sehr stark diskriminiert, hat er gesagt. Mhm. Und jetzt macht das halt auch. Na gut. Genau. Okay, sorry, aber das ist mir jetzt noch gerade bei dem Fall Richter Nicolas Guillot gerade eingefallen, dass es da noch einen Prominenten gibt.
Ja, auf jeden Fall. Aber gucken wir nochmal auf den Fall des Richters Nicolas Guillot. Das ist natürlich ein Fall, da hat es eine Person wirklich verheerend getroffen. Ne? Es ist aber auch ein sehr prominenter Fall, weil der jetzt auf europäischer und internationaler Ebene für sehr viel Aufsehen sorgte. Und da gab es ja auch politische Reaktionen von den höchsten europäischen Ebenen drauf. Und anders sieht es natürlich aus mit Fällen, die wir eingangs erwähnt haben, also Stichwort Rote Hilfe, DKP und so weiter, an denen man in der Tat entweder sieht, da gehen wir noch drauf ein, oder vermuten kann, dass der lange Arm der US-Regierung bis in die weniger prominenten Bereiche der Zivilgesellschaft durchgreift, wo dann eben auch weniger Aufmerksamkeit erstmal drauf liegt, ne? Und zum Glück hat es ja aber in Deutschland jetzt einigen Wirbel gegeben um den Fall der Roten Hilfe. Und auf den möchte ich auch kurz eingehen, denn der zeigt sehr schön den Zusammenhang mit dem Trumpschen Feldzug gegen die Antifa in den USA auf, beziehungsweise gegen die Antifa, angebliche Antifa Ost in Deutschland.
Und die Antifa, die hat Trump ja sowieso gefressen. Das ist ja schon sehr lange sein Hassobjekt und Hauptfeind. Er hat also erstmals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am Tag seiner Amtseinführung 2017, da gab es irgendwie solche Proteste, gewaltsame Ausschreitungen auch von diesem in Anführungsstrichen schwarzer Block. Das war irgendwie nach der Ermordung von George Floyd durch Polizisten damals. Und da hat er erstmals die Antifa zur terroristischen Organisation erklärt, beziehungsweise hat gesagt, er will sie dazu erklären, zu einer Terrororganisation mit den entsprechenden Folgen. Und jetzt dann natürlich nochmal aktualisiert und nochmal zugespitzt nach der Ermordung des hier Charlie Kirk, dieser christlich-reaktionäre Podcaster und Trump-Anhänger, da hat das alles nochmal zugenommen. Und da hat Trump dann die Gunst der Stunde genutzt und allen Linken massiv gedroht. Und er sagt ja auch nicht immer nur gegen die Antifa, sondern er verbindet ja auch immer so eine Art, wie soll ich jetzt sagen, es fällt auch immer wieder das Wort marxistisch, marxistische Terrorgruppen oder also Marxismus hat er irgendwie gefressen und die Antifa hat er gefressen.
Der hat im September 2025 dann per Executive Order, also per Präsidialdekret ohne Zustimmung des Kongresses, dann eben tatsächlich auch zuerst in den USA die Antifa zu einer einheimischen Terrororganisation erklärt, ne? Und wenig später, im November 25, hat er dann ebenso per Executive Order die angebliche Antifa Ost in Deutschland zu einer Terrororganisation erklärt. Also da sind noch drei andere Organisationen auf der Liste gewesen. Aber uns geht es jetzt vor allen Dingen erstmal um diese Antifa Ost.
Und warte mal ganz kurz, Eva, die Antifa als Antifa, wenn man jetzt mal Antifa Ost weglässt, das ist ja von allen, die sich auskennen und auch von jeder Erfahrung, die man so hat, überhaupt keine Organisation.
Ja,
ne?
Nee, überhaupt nicht, ja.
Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen das Gefährliche, dass dann alles als Antifa, also da ist ja der Willkür Tür und Tor geöffnet. Aber nochmal, sag nochmal zurück zur Antifa Ost spezifisch.
Also spezifisch zu der Antifa Ost ist es jetzt so, dass Personen, die der zugerechnet werden, die haben dann keinen Anspruch mehr auf Finanzdienstleistungen in den USA. Wenn die Vermögen in den USA haben, dann würde das eben eingezogen und so weiter. Das haben die jetzt vielleicht auch alle nicht. Keine Ahnung, aber viel entscheidender ist der Punkt, es ist eben jetzt auch strafbar, diesen sanktionierten Personen wissentlich materielle Unterstützung oder Ressourcen zukommen zu lassen oder das auch nur zu versuchen. Und wer das trotzdem macht, der gerät eben in die Gefahr, auch sanktioniert zu werden durch sogenannte Sekundärsanktionen.
Eva, nochmal zur Antifa Ost. Was war die jetzt genau, die Antifa Ost?
Ja, also als Organisation gibt es gar keine Antifa Ost, ne? Das gilt auch für jetzt sozusagen für diesen speziellen Ausdruck. Was es gibt, das sind, und jetzt kommt das Wording des Verfassungsschutzes, linksextreme Netzwerke, ja? Aus denen heraus Personen zwischen 2018 und 2023 vor allem in Ostdeutschland, aber auch Ungarn, Faschisten angegriffen und verletzt haben sollen. Und dazu sind zurzeit noch mehrere Menschen angeklagt, manche aber auch schon zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Und an der Stelle möchte ich nur mal ganz kurz dazu sagen, dass an den Verfahren auch in Deutschland und natürlich auch in Ungarn zu sehen ist, dass man eine massive Kriminalisierung von Antifaschismus erlebt. Ja, denn die Anklagen, die lauten eben nicht nur auf gefährliche Körperverletzung, sondern auch auf Unterstützung oder Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Und das ist wirklich eine neue Qualität. Aber das jetzt nur mal am Rande. Mhm. Aber ich glaube, das ist wichtig, einfach nochmal dazu zu sagen.
Mhm.
Ja, und jetzt war es so, dass im Dezember ja die Rote Hilfe die Konten gekündigt bekam, sowohl bei der privaten GLS Bank und bei der Sparkasse Göttingen. Und es gab eben schnell den Verdacht, das hast du ja auch schon erwähnt, das hat damit zu tun, weil die Rote Hilfe Spenden für Prozesse und Prozessbegleitung im Antifa-Ost-Komplex, nenne ich es jetzt mal so, gesammelt hat. Und die GLS und die Göttinger Sparkasse, die haben aber für die Kontokündigung erstmal überhaupt keinerlei sachliche Gründe geliefert, ja. Und im Januar dann hat die Rote Hilfe ein Eilverfahren gegen die Sparkasse Göttingen geführt und erfreulicherweise auch gewonnen. Und in diesem Eilverfahren, da hat die Anwältin der Sparkasse Göttingen mehrere Gründe für die Kündigung aufgeführt und zum ersten Mal überhaupt die Listung der Antifa Ost auf der US-Sanktionsliste tatsächlich erwähnt und auch gesagt, ja, es gäbe Hinweise, dass die Rote Hilfe mit der Antifa Ost in Verbindung stünde. Also über die Spenden, die sie da sammeln. Und die Sparkasse hat dann tatsächlich erklärt, sie habe Angst, den Zugang zu ihrer US-amerikanischen Korrespondenzbank zu verlieren und damit zum Dollarmarkt. Und man müsse ja jetzt auch viel größere Sorgfaltspflichten bei den Kontobewegungen der Roten Hilfe beachten. Das heißt jetzt mal in meinen Worten, die Sparkasse hatte keine Lust, da jetzt höheren Prüfaufwand zu betreiben. Das wird denen wahrscheinlich einfach zu umständlich und zu teuer. Aber das Gericht hat dazu ziemlich klar gesagt, weder eine Beobachtung eines Vereins durch den Verfassungsschutz, was bei der Roten Hilfe übrigens auch der Fall ist, noch eine Listung von der Antifa Ost, in Anführungszeichen sage ich das jetzt, auf einer US-Terrorliste reichen aus, um der Roten Hilfe zu kündigen. Und auch die Befürchtung, dass die Bank selbst von Sanktionen betroffen werden könnte, das reicht halt nicht als Grund für die Kündigung. Denn die Richter haben klar gesagt, es gilt das EU- und Bundesrecht und keine Liste aus Washington. Das heißt, Sanktionen eines Drittstaates, ja, die können jetzt hier nicht einfach so irgendwelche Wirkungen entfalten, wenn jetzt Deutschland selber überhaupt keine solche Sanktionen erlassen hat. Und auch diesen erhöhten Prüfaufwand, da haben die Richter gesagt, das muss die Bank hinnehmen, weil sie eben ihrem Versorgungsauftrag nachkommen muss.
Es ist ja eigentlich erstmal ein Etappensieg, ein ganz guter für die Rote Hilfe, dieser Beschluss, auch für die anderen Vereine, die jetzt ins Visier geraten könnten. Allerdings war das ja ein Eilverfahren, das heißt, das sogenannte Hauptsacheverfahren steht ja jetzt, also wo wir hier gerade sitzen, noch aus und man darf ganz gespannt sein, wie es ausgeht. Aber jetzt hast du ja schon von einem Versorgungsauftrag gesprochen, den die Sparkasse hat. Beim Deep Banking gibt es offensichtlich einen Unterschied zwischen dem, was Privatbanken tun dürfen, also im konkreten Beispiel die GLS, die der Roten Hilfe ja auch die Konten gekündigt hatte, und dem, was die Sparkassen tun dürfen. Was ist denn da der Unterschied? Ist das jetzt so ein bisschen der versteckte Aufruf, alle zur Sparkasse? Obwohl die echt teuer sind, muss ich mal sagen.
Ja, das wäre als Verein wahrscheinlich ganz schlau, wenn das so weitergeht. Weil man kurz gesagt sagen kann, Privatbanken können ohne Angaben von Gründen Konten einfach kündigen. Und sie können sich dabei eben oft auf diese sogenannten allgemeinen Geschäftsbedingungen berufen. Und da ist nämlich in den meisten Fällen so eine Möglichkeit drin vorgesehen. Und bei den Sparkassen ist das anders. Die haben einen öffentlichen Versorgungsauftrag und sind damit anders an Grundrechte gebunden. Und das hat auch das Gericht in dem Eilverfahren nochmal deutlich gemacht. Das heißt jetzt kurz gesagt, in meinen Worten, die Sparkasse darf halt nicht nur wie eine Privatbank auf Gewinnerwirtschaftung gucken, sondern die müssen auch bis zu gewissen Teilen das Gemeinwohl beachten. Und das hat unter anderem zur Folge, dass sie Konten von Vereinen nicht willkürlich kündigen dürfen, sondern sie brauchen immer sachliche Gründe. Und diese sachlichen Gründe, die die Sparkasse jetzt in dem konkreten Fall vorgebracht hat, die hat das Gericht eben im Eilverfahren nicht gelten lassen.
Im konkreten Fall der Roten Hilfe ist jetzt aber auch die GLS-Bank zurückgerudert, ne? Also die eigentlich privat, aber genossenschaftlich organisierte GLS-Bank. Die hat sich im Februar mit der Roten Hilfe darauf geeinigt, dass sie ihr Konto weiterführen darf. Und das ist natürlich nicht zuletzt auch dem massiven Druck aus der Zivilgesellschaft zu verdanken. Also Protest lohnt sich, um das hier nochmal kurz einzuwerfen, weil nach der Kündigung der Konten haben sich wirklich Tausende, auch GLS-Kundinnen, bei der Bank über das Vorgehen beschwert. Und es hat sich auch eine Initiative gegründet unter dem Schlagwort Debanking stoppen. Das packen wir euch auch in die Shownotes. Und die Zivilgesellschaft, kann man sagen, hat da wirklich Druck gemacht. Und die GLS-Bank, die ja nach eigenen Angaben also auch so politischen Anspruch verfolgt, also als sozialökologische Bank sozusagen, und die ja auch damit wirbt, dass sie Gesellschaft und Wirtschaft zum Positiven hin gerne verändern möchte, die hat dann wahrscheinlich auch ein bisschen Schiss gehabt vor so langfristigen Image-Schäden und hat dann eingelenkt. Und das kann natürlich alles ganz anders laufen, ja. Und damit kommen wir jetzt zu dem Fall, den du dir noch näher angeschaut hast, Eva, nämlich zum Bund der Antifaschistinnen in Berlin-Treptow. Viele von euch kennen sicherlich diesen eingangs ja schon erwähnten altehrwürdigen bundesweiten Verband VVN-BDA. Nochmal, das steht für Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, BDA eben für Bund der Antifaschistinnen. Und das ist eine Vereinigung, die schon 1947 gegründet wurde, parteiübergreifend. Und zwar von Verfolgten des Naziregimes und von Widerstandskämpfern. Und der Verband möchte, um es ganz kurz zu sagen, das ist so ein bisschen sein Auftrag, an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnern, auch mit Blick auf die Gegenwart. Ja, also da geht es ganz stark um Auseinandersetzung gegen Rassismus, gegen Rechtsradikalismus, gegen Antisemitismus allgemein, gegen die Faschisierung der Gegenwart. Und der BDA Treptow, das ist sozusagen eine Art Kreisvereinigung des Bundesverbands VVN, aber es ist ein eigenständiger Verein, der sich natürlich auch gegen Faschismus engagiert, der sehr allgemein gesprochen auch für Frieden und für die Achtung der Menschenrechte und der Menschenwürde eintritt, der laut Satzung auch mit demokratischen Gruppen zusammenarbeitet und explizit Gewalt ablehnt. Das ist eigentlich, im Grunde klingt das alles total gut, finde ich. Und so soll es sein. Und von solchen Vereinen bräuchten wir auch viel, viel mehr. Vielleicht kannst du noch mal jetzt näher darauf eingehen, warum hat sich der BDA in Treptow gegründet und was hast du zu diesem ganzen Themenfeld rausgefunden?
Ja, der BDA Treptow, der wurde im Ostberliner Bezirk Treptow eben gegründet und zwar schon 1990. Und der Anlass war, dass es damals kurz nach der Wende eben Hakenkreuzschmierereien gab an dem großen sowjetischen Ehrenmal, das da in dem Park in Treptow steht. Und das gab einen Riesenaufschrei in Treptow. Und damals haben wirklich sehr, sehr viele Menschen und darunter eben auch viele bekannte Persönlichkeiten aus der Kirche, aus der Politik, aus der Kultur gesagt, so, wir müssen jetzt hier was dagegen tun und wir gründen jetzt den BDA.
Das hat übrigens auch was mit der Geschichte des Bezirks Treptow zu tun, zu DDR-Zeiten, ne? Hatte ich auch nochmal nachgelesen auf der Website vom BDA Treptow. Das fand ich ganz interessant, weil in Treptow waren auch vor der Wende zu DDR-Zeiten unglaublich viele Leute antifaschistisch aktiv, also im Kreiskomitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer. Da waren einst mehr als 1000 Verfolgte des Naziregimes und Angehörige organisiert. Die haben ehrenamtlich dann ganz unterschiedliche Aktivitäten gemacht zu bestimmten Widerstandsgruppen, waren aktiv in Sozialkommissionen, in sogenannten, in Schulen, im Rahmen von Forschung. Und die Neugründung des BDA Treptow, die konnte dann auf ziemlich guten Fundamenten entsprechend aufbauen. Und Eva, du hast jetzt für die Folge heute mit Ellen Händler gesprochen. Sie ist nämlich die aktuelle Vorsitzende des BDA Treptow und man muss auch dazu sagen, fast ihre gesamte Familie wurde von den Nationalsozialisten im Dritten Reich ermordet.
Ja, auf Ellen Händlers Familiengeschichte sind wir in dem Interview auch nochmal zu sprechen gekommen. Aber lasst uns zunächst mal reinhören in diesen konkreten Debanking-Fall. Also was ist da überhaupt passiert? Dem BDA Treptow wurden die Konten bei der Postbank gekündigt, einer Tochter der Deutschen Bank. Und bis heute ist es so, dass der BDA nicht weiß, welche Gründe da eigentlich hinterstecken. Aber Ellen Händler hat da eine recht naheliegende Vermutung.
Mit Schreiben vom 3. Februar, datiert allerdings vom 19. Januar schon, hat die Postbank unserem Verein, das ist der Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Treptow e.V., das Konto bei der Postbank zum 30. März gekündigt mit Angabe des Grundes nach § 19 Absatz a der Geschäftsordnung der Postbank. Wir haben dann nachgeschaut und geguckt, was da drin steht. Und da steht drin, dass die Postbank ohne Angabe von Gründen das Konto kündigen kann. Wir haben dann angeschrieben, sowohl die Postbank als auch die Deutsche Bank, die ja die Postbank gekauft hat, und um nähere Erläuterungen gebeten. Bis heute haben sie sich nie gemeldet bei uns. Die Deutsche Bank hat sich auch nicht bei uns gemeldet. Allerdings haben viele Anfragen von Presseorganen, Berliner Zeitung, Neues Deutschland, Taz, Tagesspiegel und so weiter, die Deutsche Bank dazu gebracht zu sagen, dass sie sehr, sehr viel tut für die Holocaust-Erinnerungskultur in Deutschland und sie keineswegs das in einem Zusammenhang sehen wollen, dass sie einem antifaschistischen Verein das Konto kündigen. Wir sehen das allerdings als eine wirkliche sehr grundlegende Kampf gegen antifaschistische Arbeit in Deutschland, weil ja schon in Göttingen die Rote Hilfe gekündigt worden ist und hier in Berlin zu einem Tag 4 Vereine gekündigt wurden. Also es gibt die Vermutung, dass die antifaschistische Arbeit nicht durch solche Geldinstitute in Deutschland unterstützt werden sollen. Möglicherweise hängt es zusammen mit Aufrufen der Trump-Administrationen, gegen Antifa, Antifa Ost oder sonst wie was zu wenden. Es kann allerdings auch sein, dass es wirklich eigene politische Gründe gibt. Auf jeden Fall gibt es keinerlei technische Probleme von uns mit der Bank. Es muss also politische Gründe geben oder dass sie ihre Organisation bereinigen wollen von solchen Konten wie Vereinskonten. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber es liegt nahe, dass es also im Hintergrund politische Überlegungen gibt.
Krass, oder? Wie ausgeliefert man dann als Verein solchen Entscheidungen gegenübersteht. Ja, so, wir klemmen dir jetzt einfach dein Konto ab und dann hier nach mir die Sinnflut. Das ist gerade, wenn man Mitgliedsbeiträge verwaltet und auch Dinge bezahlen muss, ist es schon irgendwie echt krass. Und dann werden noch nicht mal Gründe genannt. Was sagt denn Ellen Händler zu dieser Antwort der Deutschen Bank?
Oh, da hat sie eine sehr klare Meinung.
Das ist also eine Verhöhnung der heutigen antifaschistischen Arbeit. Wenn Sie uns erklären, dass Sie 3 Millionen Euro spenden, dass der Chanukka-Leuchter vom Brandenburger Tor aufgestellt wird und dass Sie das unterstützen, aber eines der größten Verbrecher und Verdiener in der Nazizeit sich so aus dem aktuellen antifaschistischen Leben herausstellen wollen, halte ich für ein ganz schlimmes Zeichen der Rechtsentwicklung in dieser Gesellschaft.
Okay, das hat ein bisschen was von, wie soll ich jetzt sagen, Ablasshandel, sich freigekauft. Ne? Wir legen jetzt euch für die Vereinsarbeit riesige Steine in den Weg, aber dafür bezahlen wir ein paar Peanuts aus der Portokasse für den Chanukka-Leuchter vom Brandenburger Tor. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen peinlich.
Ja, das ist total peinlich. Und es ist irgendwie auch echt bitter, wenn man sich klar macht, was für wichtige Ziele der BDA Treptow eigentlich hat und wofür er sich einsetzt. Da hören wir auch nochmal bei Ellen Händler rein.
Ja, die Hauptziele ist natürlich erinnern, die Entwicklung des Faschismus und an die Verfolgung und an den mörderische System, in dem das Ziel bestand, alles, was nicht Nazi ist und was nicht rassisch deutsch ist, zu vernichten. Wir stellen heute schon fest, dass viele Leute das nicht mehr wissen, viele Kinder wissen das nicht mehr. Wir haben ja das Schicksal vieler Antifaschisten, die in Treptow wohnen, haben wir aufgearbeitet. Wir haben zum Beispiel Videos, die zeigen das Leben einzelner verfolgter Widerstandskämpfer, ganz unterschiedlicher Menschen. Wichtig für uns ist natürlich die jüdische Verfolgung, die Verfolgung der Kommunisten, der Andersdenkenden, der Gewerkschafter. Also erinnern ist der erste Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt ist zu verhindern, dass so etwas wieder geht. Und wie kann man sowas verhindern? Indem man aufklärt, indem man auch benennt, wie sich die heutige Entwicklung zeigt. Und in denen man ganz aktiv in Schulen, mit Jugendgruppen, aber auch mit Wissenschaftlern zusammenarbeitet. Sodass wir wenden uns natürlich ganz stark gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen die einseitige parteipolitische Orientierung. Wir haben aber in unserer Geschichtsarbeit ganz, ganz stark uns auch den weißen Flecken der antifaschistischen Arbeit in der DDR zugewandt. Aufgearbeitet, was es alles auch an Fehlern gab.
Ja, das sind mal ein paar Schlaglichter, was die Ziele des Vereins sind. Und ich habe mich ja länger mit Ellen Händler unterhalten und habe gemerkt, Mensch, die machen wirklich wahnsinnig viel und viele tolle Sachen. Ja, also die gehen zu Diskussionen in Schulen, die organisieren Kulturveranstaltungen. Sie engagieren sich aber zum Beispiel auch mit anderen Initiativen im Bündnis für Demokratie und gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen die starke Präsenz von FaschistInnen in dem Bezirk. Denn man muss wissen, die NPD hat ihre bundesweite Zentrale im Bezirk Treptow-Köpenick, ne? Es hat natürlich Auswirkungen auch auf so das Leben da in den Straßen und was man da an FaschistInnen so sieht. Und sie versuchen, viele Akzente in der Jugendarbeit zu setzen und verlegen zum Beispiel auch im Bezirk Stolpersteine vor den Häusern, um mit dieser Kunstaktion an von den Nazis verfolgte und ermordete Menschen zu erinnern, die in diesen Häusern eben gewohnt haben. Und das machen sie nicht einfach nur so, dass sie da hingehen, sondern, das fand ich halt irgendwie wirklich eine tolle Idee, sie kooperieren dafür mit Schulen, die in der Nähe liegen. Ja, und dann ist der Geschichtskurs zum Beispiel damit beschäftigt, dass er die Geschichte der Verfolgung dieser Menschen aufarbeitet und der Deutschkurs schreibt es dann schön auf und der Musikkurs begleitet dann musikalisch die Stolpersteinverlegung, wenn die dann stattfindet und so weiter. Und wenn sowas unter Druck gerät, dann denkt man einerseits, Leute, das ist völlig absurd und es ist halt richtig bitter angesichts des Rechtsrucks, den wir erleben. Aber ehrlich gesagt, auch mit Blick ja auf so die Lebensgeschichte mancher Vereinsmitglieder, etwa wie bei Ellen Händler.
Also meine Eltern sind fast die einzigen Überlebenden zweier großen Familien. Die Eltern haben gesagt, wenigstens die Kinder sollen überleben. Und so wurde meine Mutter mit ihrer Schwester zusammen mit Kindertransport nach England geschickt. Der Vater war schon in Buchenwald ermordet worden und die Mutter hat es nicht mehr rausgeschafft. Mein Vater kommt aus einer relativ orthodoxen Familie aus dem Riesengebirge. Er war zusammen mit seinem Vater im KZ Sachsenhausen. Nach den Novemberpogromen sind ja fast alle jüdischen Männer in die Konzentrationslager gekommen und er kam raus und die Familie konnte noch Geld zusammen und eine der letzten Züge, die vor dem 1. September 1939 vor Kriegsbeginn noch England erreichten, den hat mein Vater als 18-Jähriger genommen und sie haben sich in England kennengelernt und sie sind politisiert worden und haben entschieden, vor allen Dingen mein Vater hat entschieden, mit der Hochzeit meiner Mutter am 17. März 1945 in London, dass sie nach Deutschland zurückgehen werden, weil sie gesagt haben, die Nazis dürfen es nicht geschafft haben, dass Deutschland judenfrei ist. Wir müssen nach Deutschland zurückgehen und wir müssen mithelfen, ein antifaschistisches Land aufzubauen. Sie waren sehr aktive Antifaschisten schon zu DDR-Zeiten und haben mir einen Rucksack für mein Leben gegeben, den ich tragen muss. Ich kann ihn nicht ablegen. Ich muss die antifaschistische Arbeit weiterführen. Und diesen Rucksack, der ist manchmal schwer und der ist auch manchmal unerträglich. Aber ich bin der Meinung, wenn wir das nicht machen, wer soll es dann machen? Und solange ich kann, mache ich das. Ich gehe in Schulen, ich gehe in Jugendeinrichtungen, überall, wo man mich lässt, rede ich darüber, über das Schicksal meiner Familie und natürlich nicht nur meiner Familie. Und ich habe begonnen, meine Familiengeschichte aufzuschreiben und ich bin schon auf 80 Leute gekommen aus meiner Familie, die Nazis umgebracht haben. Ich kann nicht anders, ich muss das machen.
Puh, was für eine Familiengeschichte. Es ist ja auch eine unglaubliche Power bei der Frau Händler, was da so hinter diesem Engagement steckt, ne? Und eine total wichtige Arbeit. Und gerade in diesen Zeiten, finde ich, ist es super wichtig, dass es so eine Vereinsarbeit gibt, ne? Und dass das nicht unter Druck gerät. Aber es ist ja nicht das einzige Moment, warum diese Arbeit für Demokratie unter Druck steht. Also ich will damit sagen, es kommt jetzt nicht alles aus den USA. Es ist auch in Deutschland selber läuft ja ein sukzessiver Umbau habe ich den Eindruck des Staates in einen autoritären Staat. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, die Bundesregierung baut ja gerade im Familien- und Bildungsministerium die Förderrichtlinien um beim Programm Demokratie leben. Da soll, um es ganz grob zu sagen, mehr Geld in die Bekämpfung von in Anführungsstrichen Linksextremismus fließen. Und da natürlich dieser Topf nicht wächst, bedeutet es, dass das zulasten von Projekten gegen den sogenannten Rechtsextremismus geht. Ich sage jetzt auch immer so genannt und in Anführungsstrichen, weil diese Rede von Linksextremismus und Rechtsextremismus, die ist wirklich überholt, auch wissenschaftlich und auch politisch sehr bedenklich, weil es tut so, als wäre die Gesellschaft bestehend aus einer guten Mitte und zwei extremen Rändern. Außerdem setzt man dann links und rechts auch noch gleich. Das ist überhaupt nicht in keinster Form, entspricht es der Realität und ist an sich schon ideologische Formulierung. Deshalb immer in Anführungsstrichen, ja. Auf jeden Fall durch diese Umschiftung, durch diese politische Umschiftung des Geldes wird auch schon autoritäre Politik betrieben, um es mal so zu sagen. Und noch dazu hatte die Familien- und Bildungsministerin Karin Prien von der CDU schon letztes Jahr im August einen Brief geschrieben an ihre Unionsfraktionskollegen, dass bei diesem besagten Projekt Demokratie leben über eine breit angelegte Verfassungsschutzprüfung im sogenannten Haber-Verfahren eingeleitet worden sei. Haber-Verfahren, Eva, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das ist?
Ja, Haber-Verfahren, es ist benannt nach einer ehemaligen Staatssekretärin und das sind eben diese Abfragen, die dann im Hintergrund laufen beim Verfassungsschutz über einzelne Personen oder auch zivilgesellschaftliche Organisationen. Und das ist das, was ja jetzt mit Wolfram Weimers Vorstößen, also dem Kulturstaatsminister, so in die Öffentlichkeit gekommen ist. Aber es stellt sich eben raus, das wird nicht nur bei Wolfram Weimer irgendwie angewandt, sondern eben auch in den anderen Ministerien.
Das ist jetzt genau das Haber-Verfahren ist genau das, was jetzt eingesetzt wurde, um diese drei linken Buchhandlungen auszuschließen von der Preisverleihung, ne? Von der Buchhandelspreisverleihung, wo es jetzt auch gerade, ich komme gerade von der Buchmesse, so wirklich tolle Proteste dagegen gab. Genau. Das verweist schon drauf, dass sich auch hier was in eine sehr ungute Entwicklung bewegt, vor allen Dingen auch gepusht durch den Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU. Da gibt es auch einen interessanten Artikel in der Taz, den wir euch auch nochmal in die Shownotes packen, auch nochmal genauer zum Haber-Verfahren und was das ist. Du denkst natürlich dann auch in diesem Fall immer wieder, naja gut, wenn man so eine Bundesregierung hat, dann muss man sich nicht wundern, wenn die AfD immer stärker wird. Aber Eva, sag mal, wie ging es denn dann konkret beim BDA-Treptow weiter?
Ja, der BDA bemüht sich um ein Konto bei der Sparkasse, also Stichwort andere Verpflichtungen der Sparkasse für die öffentliche Versorgung oder Daseinsvorsorge. Und da hören wir nochmal bei Ellen Händler rein.
Das Erste, was wir getan haben, wir haben unsere Mitglieder informiert, weil wir ja in die Presse gegeben haben, dass wir gekündigt wurden und weil es natürlich große Ängste bei unseren Mitgliedern gibt, dass man uns verbietet, dass man uns das Geld wegnimmt, dass unsere Arbeit nicht weitergeführt werden kann. Wir haben also in ganz ruhiger und sachlicher Art informiert, dass das Geld also nicht gefährdet ist, dass unsere Arbeit auch nicht gefährdet ist, dass wir unsere Arbeit fortsetzen, aber dass wir uns sehr schnell bemühen, ein neues Konto zu errichten. Wir haben uns jetzt an die Sparkasse gewandt, die Berliner Sparkasse. Die Sparkasse ist ein Grundversorger und muss für Vereine ein Konto errichten. Allerdings dauert es auch schon einen Monat.
Ja, Ellen Händler hat dann erzählt, dass sie wirklich super viele Dokumente einreichen mussten bei der Sparkasse und Fragen beantworten als Verein, unter anderem übrigens auch dazu, ob sie finanzielle Beziehungen in die USA haben. Und das haben sie alles gemacht und jetzt hoffen sie, dass alles gut über die Bühne geht und sie konnte wirklich bald umziehen können. Aber leider muss man feststellen, das zieht sich total. Also Stand jetzt, wir nehmen jetzt am 24. März den neuen Podcast auf, haben sie immer noch kein neues Konto. Sie hat aber auch noch von einem weiteren Problem berichtet. Selbst wenn sie das neue Konto haben, gibt es da noch sozusagen Probleme.
Und die Mitglieder müssen ja dann natürlich, und das ist sehr, sehr belastend für uns, für unsere Vereinsarbeit. Ich habe ja sehr viel sehr alte Leute, die Mitglieder sind. Ob die das noch begreifen, dass sie ihr Geld jetzt auf ein anderes Konto schicken müssen, das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass wir eine ganze Reihe Mitglieder verlieren werden. Ist vielleicht auch Ziel der Übung.
Ja, dieses, dass dann natürlich Mitgliedern dabei verloren gehen, das ist auch was, was man gar nicht so richtig mitdenkt. Das ist echt Mist, ja. Aber Eva, wenn wir hören, wie jetzt die Zivilgesellschaft, demokratische Vereine und so weiter, die so eine wichtige Arbeit machen, so unter Druck geraten von allen Seiten, was kann man tun?
Ja, ich würde sagen, erstens auf jeden Fall weiter aufklären, ne? Und auch zivilgesellschaftlichen Protest organisieren, wenn Organisationen wieder gedebankt werden, Druck auf die Banken ausüben und wenn man das stemmen kann, dann auf jeden Fall auch klagen. Und wer sich näher mit dem Thema befassen möchte, wie gesagt, ne, es gibt diese Initiative Debanking stoppen, die empfehlen wir euch sehr. Zweitens glaube ich, dass wir uns nochmal was ausführlicher mit den Mechanismen hinter Debanking beschäftigen sollten und Vorgänge, die Debanking zum Teil auch so ein bisschen, ja, entpolitisieren. Ja, also oft scheint es ja so, dass beim Debanking vor allem ökonomische Gründe eine Rolle spielen. Man spricht auch von Economic Debanking. Also wenn Banken halt sagen, okay, wir müssen das jetzt tun, um zum Beispiel Geldwäsche zu verhindern. Ja, aber genau das kann eben verschleiern, dass dahinter auch durchaus, ja, politische Vorgaben oder Kriterien stecken und man es vielleicht doch eher mit einem Political Debanking zu tun haben könnte.
Was ist das? Erklär mal.
Also zum einen, die Banken verweisen ja durchaus auch zu Recht darauf, dass sie gar nicht anders können, als so Kunden- und Kontobewegungen zu überwachen. Ja, und bei Verdachtsfällen dann natürlich auch noch ein bisschen mehr. Sie sind da tatsächlich an das Geldwäschegesetz gebunden und sie müssen die Empfehlungen und Vorgaben der BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, befolgen. Die BaFin ist nämlich in Deutschland für alle Banken, aber auch die Finanzdienstleister oder Versicherer eben zuständig in Fragen der Prävention von Geldwäsche oder Terrorfinanzierung. Aber interessant wird es, wenn man sich einen weiteren Akteur anschaut, der in Sachen Geldwäsche und Terrorfinanzierung da eine Rolle spielt. Während die BaFin nämlich für die Prävention nur zuständig ist, kommt bei konkreten Verdachtsmeldungen für Terrorfinanzierung und Geldwäsche die Financial Intelligence Unit, FIU, ins Spiel. Und das ist eine beim Zoll angesiedelte Behörde und die analysiert alle Verdachtsmeldungen. Und wenn sie dann sieht, aha, da haben wir hier einen konkreten Verdacht, dann gibt sie diesen Fall an die Strafverfolgungsbehörde. Behörden weiter. Und diese FIU, die nimmt jetzt Setzungen vor, ja, indem sie nämlich den Banken sogenannte, ja, Kriterienkataloge an die Hand gibt, wie man überhaupt Terrorfinanzierung und Geldwäsche erkennen kann. Und es gibt da zum Beispiel eine Handreichung der FIU, die nennt sich Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Und da wird neben vielen anderen Kriterien zum Beispiel auch aufgeführt, dass es verdächtig ist, wenn ein Kunde oder eine Kundin sich eben, ja, erkennbar radikalisiert oder das Wesen verändert. Das machen sie dann zum Beispiel so fest an Dingen wie Haare, Bart, Tattoos, also man hat auf einmal irgendwie eine andere Haarfrisur, man lässt sich Tattoos machen, man trägt einschlägige Kleidung oder Symbole, was auch immer das dann sein soll, einschlägige Kleidung. Sie machen es aber auch fest an, ja, so szenetypischer Kleidung oder bekannten Symbolen, habe ich ja gerade auch schon so ein bisschen erwähnt, und vor allem auch daran, wenn der Kunde oder die Kundin Kritik an der Regierung äußert, beziehungsweise an aktuellen staatlichen oder polizeilichen Maßnahmen.
Aha, also musst man echt schon ein bisschen lachen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Antifa-Sticker in die Bank gehe, dann mache ich mich quasi schon verdächtig. Also bestimmt nicht als einziges Kriterium, aber es ist schon ein bisschen absurd, dass man auch von Wesensveränderungen da spricht in diesen Kriterien. Ich kann nur sagen, als Tipp an alle, die sich in irgendeiner Form an der Antifa zuordnen, die beste Kommunikationsguerilla, die man machen kann, tragt Anzüge und Kostüm.
Ja, auf jeden Fall. Ja, klar, Sabine, du hast es schon erwähnt, ne? Das ist natürlich bei der FIU in diesen Empfehlungen nur eine kleine Auswahl in einem großen Katalog von möglichen Anhaltspunkten, die halt die Banken prüfen sollen. Aber der Punkt macht klar, dass es unterhalb der gesetzlichen Ebene, ebenso durch Verordnungen oder so Kriterienkataloge, dass da Bedingungen geschaffen werden können, um Debanking gegen politisch unliebsame Organisationen voranzutreiben. Und das kriegen wir ja gar nicht mit, ne? Also nach welchen Kriterien diese FIU da Dinge prüfen lassen will. Und auf einen dieser Punkte weist auch die linke Bundestagsabgeordnete Lisa Schubert hin. Und mit dem Büro von ihr hatte ich im Vorfeld zu dem Podcast auch Kontakt. Und das Büro schrieb unter anderem, politisch motiviertes Debanking, das sei eben nicht allein ein Souveränitätsproblem gegenüber einer US-Administration, denn auch die nationale Sicherheitsarchitektur hier bei uns, ja, die biete ein Einfallstor für die politische Einflussnahme durch deutsche Behörden, wenn es um die Bekämpfung von Geldwäsche geht. Denn deutsche Behörden, die können eben solche sogenannten untergesetzlichen Spielräume nutzen und den Prüfaufwand für Banken so in die Höhe treiben, dass diesen mutmaßlich wenig anderes übrig bleibt, als politisch unliebsame Organisationen oder Vereinen eben das Konto zu kündigen. Ne? Also so die Einschätzung aus dem Büro von Lisa Schubert. Mhm. Und die Bundestagsabgeordnete selber fordert, Zitat, die Geldwäscheverordnung darf seitens deutscher Behörden nicht über sachliche Kriterien hinaus als Druckmittel gegen zivilgesellschaftliche Vereine genutzt werden. Und ich finde, das ist wirklich ein total wichtiger Punkt, dass man sich eigentlich stärker damit beschäftigen muss, welche Einflussmöglichkeiten gibt es sozusagen im Hintergrund auf diese ja, Kriterien fürs Debanking und welche Einflüsse nimmt da vermutlich auch der Verfassungsschutz, ja, der sicherlich an der einen oder anderen Stelle dann eben auch zu Rate gezogen wird, ohne dass wir das mitbekommen. Und das Büro von Lisa Schubert hat zu dem ganzen Thema Debanking vor kurzem eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Die Antworten sind auch schon da und die sind auch interessant. Da verlinken wir also in den Shownotes nochmal drauf.
Darauf hattest du mich ja auch schon im Vorfeld unserer Sendung noch hingewiesen und ich habe da noch mal ganz kurz da drauf geguckt. Und da ist ja so, dass die Kritik der linken Fraktion sich ja noch an einem weiteren Punkt festmacht, nämlich an dieser sogenannten EU-Blocking-Verordnung und wie sie eben in Deutschland gerade nicht genutzt wird, um solche Vereine zu schützen vor den Sanktionswirkungen etwa aus den USA. Ne? Und es ist eher so, dass die Bundesregierung Vereine mit ihrer Laissez-faire-Haltung gegenüber den Banken eher so im Regen stehen lässt. So ist ja auch der Vorwurf der Linksfraktion. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auf diese Blocking-Verordnung eingehen.
Ja, die EU-Blocking-Verordnung, die wurde eben beschlossen, um Unternehmen und Bürger in der EU vor der Anwendung ausländischer Sanktionen zu schützen, also insbesondere vor US-Sanktionen, die in der EU eben als unrechtmäßig gelten. Und EU-Unternehmen wird unter Strafe eben verboten, bestimmte Sanktionen dann zu befolgen. Und das war zum Beispiel der Fall bei den US-Sanktionen gegenüber dem Iran oder Kuba, wo halt die EU gesagt hat, none of our business, also diese Sanktionen gelten nicht für uns, die gelten nicht in Europa, die haben wir nicht erlassen, ne? Und die Verordnung, die gilt auch in Deutschland und man könnte jetzt eigentlich sagen, hey, ist doch eine super Sache, da haben wir schon eine Lösung, um Trumps Rachefeldzug gegen die Antifa so ein bisschen auszubremsen oder auch, wenn es jetzt um den Internationalen Strafgerichtshof geht. Aber man kann sich anschauen, dass selbst bei diesem Fall des Internationalen Strafgerichtshofes sich da bisher nichts tut. Ja, also das EU-Parlament hat jetzt schon zum zweiten Mal gefordert, zuletzt im Februar, dass die EU-Blocking-Verordnung in diesem Fall des Internationalen Strafgerichtshofes angewandt werden soll. Aber das ist nach meinem Stand bisher nicht passiert. Und ja, man kann jetzt nur mutmaßen, dass das nicht passiert, weil man eben zu großen Ärger mit den USA irgendwie aus dem Weg gehen will. Und leider ist auch von der Bundesregierung für den Fall der Fälle eben wenig zu erwarten. Die sagt zwar auf der einen Seite in dieser Anfrage der linken Bundestagsfraktion, ja, ja, wir lehnen die extraterritoriale Anwendung von Sanktionen auch grundsätzlich ab. Also Sanktionen, die wir nicht erlassen haben und die eigentlich in einem anderen Land gelten, die dürfen nicht bei uns irgendwie einfach so angewendet werden. Und die Bundesregierung verweist auch auf diese Blocking-Verordnung, aber letztlich sagt sie dann mit Blick auf die Banken, und dazu jetzt nochmal ein Zitat, sofern Verbindungen europäischer Kreditinstitute oder Zahlungsdienstleister zur US-Jurisdiktion bestehen, kann es für dieses Unternehmen geschäftspolitische Gründe geben, US-Sanktionsmaßnahmen zu beachten. Es liegt zunächst grundsätzlich in der Verantwortung der jeweiligen Kreditinstitute, unter Abwägung von Kosten-Nutzen-Aspekten sowie unter Risikogesichtspunkten über die Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen bzw. Vertragsverhältnissen zu entscheiden.
Okay, also so ein bisschen, naja, Hand aufs Herz, es ist jetzt am Ende doch so, dass die Banken im Zweifel machen können, was sie wollen.
Ja, so klingt das.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch nochmal daran erinnern, dass die Vereinsfreiheit ja eigentlich ein grundgesetzlich geschütztes Gut ist, ja, und dass Vereine zwar keinen direkten Rechtsanspruch auf ein Konto haben, also anders als übrigens mittlerweile wieder Privatpersonen, also Stichwort Jedermann oder jeder Frau Konto, aber dass es durchaus viele Juristinnen gibt, die sagen, ohne ein Konto ist ein Verein eigentlich gar nicht arbeitsfähig. Das heißt, die Vereinsfreiheit, so sage ich das jetzt mal, ist kein abstraktes Gut. Da muss auch ganz konkret dann sichergestellt sein, dass Vereine auch wirklich aktiv sich betätigen können. Sonst ist es mit der Vereinsfreiheit, die per Grundgesetz geschützt ist, eben nicht weit her.
Genau, das ist auch ein Punkt, den in der aktuellen Debatte auch nochmal die Gesellschaft für Freiheitsrechte stark gemacht hat.
Super, Eva, vielen, vielen Dank für den Deep Dive ins Debanking und den ganz konkreten Blick, was das für Auswirkungen hat für den jetzt am Beispiel vom BDA in Treptow. Hast du noch einen Punkt, der zum Thema, was müssen wir tun, wichtig wäre?
Ja, ich reiß den hier aber nur kurz an. Ich meine, letztlich spielt in das ganze Thema ja diese Frage der europäischen Souveränität von US-Finanzdienstleistern rein. Wir hatten das ja zu Beginn, ne? Diese Beispiele, was passiert, wenn die USA jetzt zum Beispiel aus geopolitischen Erwägungen Unternehmen wie PayPal, Mastercard oder Visa anweist, Dienstleistungen in Europa nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Das ist ja leider alles vorstellbar. Und das wirft natürlich die ganz große Frage danach auf, wie wir unabhängiger von den USA und diesen Finanzdienstleistern werden. Und letztlich kommt damit die Frage nach dem digitalen Euro um die Ecke. Das ist ja ein Projekt, das von der Europäischen Zentralbank gerade vorangetrieben wird, um uns tatsächlich uns, jetzt sage ich mal, ne, angeblich mehr Souveränität zu bieten. Aber da ist natürlich die Frage, ist denn der digitale Euro, so wie die EZB sich das vorstellt oder auch die jeweiligen europäischen Regierungen, ist das denn ein Projekt, das im Moment sozusagen unsere Kriterien erfüllen würde, was jetzt so Architektur des digitalen Euro angeht, Einsatzmöglichkeiten und auch Datenschutz, ne? Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was man sich mal angucken sollte und vielleicht machen wir ja mal eine Folge dazu.
Spannend, gute Idee. Also nochmal vielen, vielen Dank für die Recherche. Ich fand es super spannend. Und jetzt kommen wir zu unserer üblichen Rubrik Mitbringsel. Vielleicht fange ich mal ganz kurz an, weil es sehr nah ist am Thema. Vielleicht, Eva, du hast jetzt gerade als mögliche Alternative den digitalen Euro genannt. Vielleicht wäre eine mögliche Alternative auch die Idee, dass es überhaupt gar kein Geld geben würde in der Welt.
Aha.
Und wir überhaupt nicht abhängig wären von Geld, sondern auf andere Weise uns ernähren könnten. Und ich spreche das jetzt deshalb an. Ich sage das jetzt nur, weil ich mache jetzt mal ganz frech Eigenwerbung.
Ich ahne schon, worum.
Ja, zusammen mit Michael Heinrich in der hervorragenden Heftreihe Maro-Hefte im Maro-Verlag ein Essay geschrieben habe. Ich hole es hier mal raus. Ist gerade auf der Buchmesse vorgestellt worden. Das hat den Titel Tausch und Täuschung, wie wir Geld machen. Und da spielen wir so ein bisschen durch, ob eine Welt ohne Geld möglich wäre, wie wir Geld überhaupt machen in dieser Welt, ob es vielleicht sogar besser wäre. So einen kleinen utopischen Überschuss hat das. Und genau, deshalb bin ich jetzt drauf gekommen.
Super.
Das ist mein Mitbringsel.
Sehr schön. Das bringen wir euch auch in die Shownotes. Und Sabine ist immer so produktiv. Fast jedes Mal haben wir hier ein neues Buch, einen neuen Aufsatz.
Ja, das ist jetzt aber mal Schluss. Dieses Jahr wird nichts Neues mehr geschrieben.
Oh,
nee,
okay,
stimmt,
ich find's
gar nicht.
Toll. Ja, ich bin, ja. Okay, stimmt gar nicht. Okay, ich bin gespannt.
Shit. So, Eva, jetzt du. Was ist dein Mitbringsel?
Ja, ich möchte enden mit einem Zitat nochmal von Ellen Händler und ihrem Verein, weil die antifaschistische Arbeit für die Demokratie ja gerade an so vielen Stellen in diesem Land stärker unter Druck gerät.
Ich finde, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Ich finde, es ist erschreckend, in welcher politischen Entwicklung wir uns gerade befinden. Und wir müssen sehr, sehr aufmerksam sein, was noch alles kommt. Ich gehe davon aus, das ist der Anfang. Und ich sehe keine wirkliche politische gewichtige Kraft, die dagegen hält. Und deswegen sind wirklich alle Demokraten gefragt, sich unterzuhaken und gemeinsam zu sein gegen diesen Rechtsentwicklung, gegen diese rechtsextremistische Entwicklung, diese Gewaltentwicklung, diesen Ausländerhass, diesen Rassismus. Wenn wir nicht dagegen halten, dann sind wir da, wo meine Familie versucht wurde auszulöschen.
Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, Antifaschismus ist keine Organisation, es ist eine Haltung, der wir uns alle, bin ich sicher, anschließen können und sollten.
Ja, es ist erste Bürgerinnenpflicht, möchte ich noch dazu sagen. Genau, das war's von uns heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Schreibt uns, wie immer, wenn ihr Anregungen und Kritik habt, an die Mailadresse armutszeugnis@rosalux.org. Und ich sage auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal.